Herzlich willkommen zum Podcast der Theologischen Hochschule Elztal. Glauben, Denken, Handeln.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Hochschulpodcasts. Mein Name ist Oliver Pillney. Ich lehre praktische Theologie bei uns an der Hochschule. Und ich sitze hier heute mit Joshua Thomas Searle, unserem neuen Kollegen im Bereich Missiologie und interkulturelle Theologie. Schön, dass du da bist, lieber Joshua, und schön, dass du jetzt auch hier im Podcast bist.
Danke, lieber Oliver, und danke für die Einladung. Herzlichen Dank dafür. Es ist immer eine Freude, mit dir ins Gespräch zu kommen. Vielen Dank.
Joshua Searle, der Name verweist ins Angelsächsische. Wo kommst du her?
Ja, ich komme aus England. Ich bin Engländer, kein Deutscher. Ich glaube, man merkt das wohl an meinem ungewöhnlichen Akzent, aber ich hoffe, die Zuhörer können auch Deutsch mit einem englischen Akzent verstehen.
Ganz bestimmt, und du sprichst fließend, das ist wunderbar.
Danke.
In Deutschland gibt es hier so die Eigenheit, um Leute kennenzulernen, dass man so Entweder-Oder-Fragen stellt, um sich so ein bisschen anzunähern, das mache ich jetzt einfach mal, und du wählst entweder eine Alternative oder sagst eine dritte, die zu dir passt. Okay. Wenn du in den Urlaub fährst, Berge oder Meer?
Eindeutig Berge.
Für den Engländer Tee oder Kaffee?
Tee.
Schokolade oder Gummibärchen?
Schokolade.
Okay. Früh- oder Spätaufsteher?
Früh aufstehe, ganz bestimmt.
Dein Schreibtisch, ist der aufgeräumt oder kreativ chaotisch?
Meine Frau würde sagen, kreativ chaotisch.
Und nochmal zum Essen, Kartoffeln oder Nudeln?
Kartoffeln, ganz eindeutig.
Ganz eindeutig, das ist wunderbar. Du bist nach Brandenburg gekommen und Brandenburg ist der Potato State in Deutschland, der Kartoffelstaat. Das spielt hier geschichtlich und kulinarisch eine gewisse Rolle.
Ah, schön, das wusste ich nicht. Ja.
Ich habe auf deiner Internetseite noch eine interessante Info gefunden, nämlich, dass du auch Fußballfan bist und offensichtlich einem Verein folgst oder im Herzen jedenfalls, nämlich dem FC Middlesbrough, der, wie du hier geschrieben hast, du bist ein loyal and long-suffering supporter, also ein loyaler und langleidender Unterstützer. Was hat es damit auf sich?
Ja, das stimmt tatsächlich, Oliver. Weißt du, ich bin ein großer Fußballfan. Ich spiele auch gerne, aber ich unterstütze auch eine Fußballmannschaft aus der Gegend, wo ich herkomme. Die heißt Middlesbrough. Und ja, Middlesbrough ist nicht gerade die erfolgreichste Fußballmannschaft England, um es höflich auszudrücken. Ja, das hat mir auch viele hilfreiche theologische Lektüren gelehrt, indem, dass wenn man ein Middlesbrough-Fan ist, ich vergleiche das manchmal, das sage ich meinen Studierenden manchmal halb in Scherz, dass ein Middlesbrough-Fan zu sein, ist vergleichbar mit dem Christsein. Also man muss lernen, mit Rückschlägen und Enttäuschungen umzugehen, und man hofft auf etwas und die Hoffnung steigt und steigt und dann am Ende kommt nichts und du bist wieder enttäuscht. Aber ja, das gehört alles dazu. Und auch zum Glauben ist man manchmal, muss man auch mit Rückschlägen und Enttäuschungen schon rechnen.
Manche deutsche Fußballfans können da jetzt gut mitschwingen. Also wer im Herzen den VfL Bochum trägt oder den Hamburger Sportverein, der weiß, wovon du redest.
Ach so, ja. Sie haben Mitleid mit mir. Das ist gut. Aber das ist natürlich, Oliver, ein sehr schmerzhaftes Thema für einen Engländer, mit einem Deutschen über Fußball zu reden. Es gibt eine lange Geschichte, wo England im WM gegen Deutschland verlieren haben, ja, insbesondere wenn es um Elfmeterschießen geht. Ja. Also das ist ein sehr schmerzhaftes Thema für mich.
Das vertiefen wir jetzt nicht, keine Sorge, das vertiefen wir nicht. Wir wollen dich heute ein bisschen besser kennenlernen, weil du eine ganz interessante Lebensgeschichte mitbringst und Akzente in Theologie und Prägung, die hier die Hochschule bereichern und beeinflussen werden. Und deswegen wollen wir uns heute ein bisschen über dich unterhalten. Ja, du bist jetzt seit ein paar Wochen, 2, 3 Monaten hier in Deutschland mit deiner Familie. Wer gehört zu dir?
Ja, das stimmt. Oliver, Gott sei Dank bin ich nicht nach Deutschland ganz alleine gekommen, sondern mit meiner Familie. Und ja, ich habe den großen Segen. Gott hat mir mit einer wunderbaren Frau gesegnet. Sie heißt Vaduyi und sie kommt ursprünglich aus der Ukraine. Sie ist in der Ostukraine aufgewachsen. Und wir haben einen Sohn und er ist unser ganzer Stolz und unsere Freude. Er heißt Thomas Johannes und wir haben absichtlich unserem Sohn einen deutschen Namen gegeben, in der Hoffnung, dass der Herr uns eines Tages nach Deutschland beruft. Und das ist tatsächlich geschehen.
Ja, sehr schön. Ein süßer Knopf, ich durfte ihn schon kennenlernen, und eine wunderbare Frau, genau.
Ja, genau.
Ihr kommt aus England, ihr wart in London zuletzt. Was hast du da gemacht?
Ja, das stimmt. Gleich vor dem Umzug nach Deutschland haben wir in London gelebt. Und zwar für 10 Jahre waren wir in London. Ich habe an der Baptistischen Hochschule Spurgeon College unterrichtet. Ich habe Theologie, Missiologie und öffentliche Theologie unterrichtet. Aber obwohl wir 10 Jahre oder mehrere Jahre in London gelebt und gearbeitet haben, ich und meine Familie, komme ich ursprünglich aus dem nördlichsten Teil England. Ich komme nicht aus dem Süden, sondern aus dem nördlichsten Teil England. Das ist der dünn besiedelste Teil Englands überhaupt. Diese Gegend heißt Northumberland. Und ja, das ist nach meiner bescheidenen Meinung der allerschönste Teil Englands überhaupt. Es ist sehr landschaftlich sehr schön dort. Es wird manchmal gesagt, dass auf jeden Menschen kommen 30 Schafe. Also sie haben, du hast schon ein Bild im Kopf, wie es so wunderschön aussieht in Northumberland. Ja, aber das ist meine Herkunft, das ist meine Heimat, Northumberland. Ja, ich denke an das Lied von Reinhard May. Er denkt, wenn er an Zuhause denkt, muss er zwangsläufig an Berlin denken. Und wenn ich Zuhause, das Wort Zuhause höre, denke ich notwendigerweise an Northumberland, an meine Heimat.
Schön.
Obwohl ich hier in Deutschland bin und ich und meine Familie fühlen uns sehr wohl hier in Deutschland an der wunderbaren Hochschule hier in Elstal. Wir freuen uns riesig darüber. Das ist ja zu unserer zweiten Heimat geworden. So ist Elstal für uns.
Sehr schön, sehr schön. Von London in den Großraum Berlin, von Spurgeon an die Theologische Hochschule Elstal. Warum bist du diesen Schritt gegangen?
Ja, Oliver, das ist eine lange Geschichte, die ich versuchen werde, ein bisschen kurz zu erzählen, zu zusammenfassen. Oder vielleicht könnte ich sogar diese Frage mit einem Wort beantworten, und zwar mit dem Wort Berufung. Ich und meine Familie sind nach Elstal gekommen, weil wir Gottes Berufung verspürt haben und sehr stark. Ich hatte immer eine gewisse Zuneigung zu Deutschland, eine gewisse Vorliebe für die deutsche Kultur, für die deutsche Theologie und Philosophie. Und ich habe immer gedacht, seit meiner Kindheit, vielleicht eines Tages wird der Herr mich nach Deutschland berufen. Aber ich hätte niemals zu träumen gewagt, dass eines Tages ich an der Theologischen Hochschule Elstal arbeiten konnte. Aber ich habe wirklich das Vorrecht, hier zu sein. Und ich bin meiner Berufung gefolgt. Und das macht mir natürlich auch ganz viel, viel Freude.
Toll, was für ein Vorrecht, jemanden hier zu haben, der dann auch so viel zurücklässt und hierher kommt, weil er sich da zu berufen weiß. Das ist ganz fantastisch.
Aber weißt du, Oliver, ich habe gesagt, wenn man Christ ist und eine Berufung verfolgt, muss man schon mit Rückschlägen und Enttäuschungen umgehen können. Ich musste ziemlich lange warten. Ich habe gedacht, vielleicht gleich nach der Uni, es ist fast 20 Jahre her, vielleicht gleich nach der Uni komme ich nach Deutschland. Aber es ist mir aus verschiedenen Gründen nicht gelungen. Alle Türen waren damals geschlossen. Ich habe mehrmals versucht, nach Deutschland zu kommen. Es ist nicht passiert. Aber ich musste die Hoffnung nicht aufgeben und ja immer darauf hoffen, dass eines Tages der Herr mich nach Deutschland beruft, und es ist geschehen.
Und kannst du beschreiben, was dich besonders reizt, jetzt hier in Deutschland tätig zu sein und Theologie zu unterrichten?
Ja, Deutschland ist ein faszinierendes Land. Ich liebe die deutsche Kultur, die deutsche Philosophie. Schon als Kind habe ich die Bücher, die Klassiker der deutschen Literatur verschlungen. Und ich wollte immer meine Deutschkenntnisse verbessern. Und Deutschland für mich heißt auch Europa. Und in Großbritannien sind die Briten, oder zumindest die britische Politik ist ein bisschen enger geworden in letzter Zeit, und das Volk wird immer engstirniger aus meiner Sicht. Und ja, ich denke, Deutschland war in dieser Hinsicht für mich ein Zufluchtsort. Vielleicht, ich bin ein Brexit-Flüchtlinger, vielleicht könnte man sagen. Aber Deutschland, ich liebe Deutschland. Ich liebe das Evangelium, und ich habe jetzt die Gelegenheit, diese Anliegen, mein Herz für Deutschland, mein Herz für das Evangelium Christi in Verbindung zu bringen. Und das bringt mir ganz viel Kraft und Freude und Ermutigung. Und ja, ich freue mich sehr auf die Zukunft hier, etwas mit dir, mit euch, mit den Kollegen, Kolleginnen, etwas zusammen zu bewirken.
Wir uns auch. Schön. Du hast eben schon gesagt, du hast deutsche Klassiker verschlungen. Die habe ich nicht mal in der Schule kennengelernt. Nee. Also du bist offensichtlich jemand, der gerne liest. Wie bist du denn zur Theologie gekommen?
Ja, ich lese sehr gerne. Vielleicht könnte ich sogar sagen, ich versuche jeden Tag mindestens ein Kapitel von einem Buch zu lesen. Auch die deutsche Bibel. Ich habe ich lese seit 15 Jahren die deutsche Bibel. Ich glaube, schon als Kind las ich jeden Tag die Bibel, und mit 18 Jahren ging ich an die Uni. Zum ersten Mal, ich ging an die Uni in Oxford, wo ich studiert habe, 3 Jahre. Und in Oxford ist nicht nur mein Interesse, sondern eher eine Leidenschaft für die Theologie entstanden. Und ich habe mich schon damals entschieden, mein ganzes Leben der Theologie, der Missiologie zu widmen. Und ich hatte immer die Gelegenheit, mit meinen Eltern über theologische Themen zu unterhalten. Mein Vater hat mich auch sehr dazu ermutigt. Er ist ist immer noch Baptistenpastor. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Und mein Vater verfügte über eine große Bibliothek. Und ja, das ist eine schöne Kindheitserinnerung, dass ich ja einfach Bücher aus den Bücherregalen nehmen konnte und die theologischen Bücher lesen konnte. Und ja, ich glaube, dass die Kindheit, der Einfluss von den Eltern und auch das Studium in Oxford, das sind alle Gründe, warum mein Herz für die Theologie schlägt.
Oxford ist ja ein großer, bekannter Name. Ja. Was hat dich denn theologisch besonders geprägt? Oder wer? Oder gibt es bestimmte Erfahrungen? So, was sind deine Prägungen theologisch?
Ja, wie schon gesagt, Oliver, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und ich glaube, meine Eltern haben meine theologische Denkweise zutiefst geprägt. Ich habe so viele von meiner Mutter, von meinem Vater gelernt. Als ich an die Uni ging, entdeckte ich eine ganze Reihe von Theologen und Philosophen. Ich habe mich immer für die Täuferbewegung interessiert. Ich war immer davon tief begeistert. Also die frühen Täufer waren ganz prägend für mich. Sie haben mich gelehrt, dass bei dem christlichen Glauben geht es nicht nur um den bloßen Glauben, sondern um Nachfolge und Disziplin. Wir müssen umsetzen, das, was Jesus uns geboten hat. Aber auch es gab andere Einflüsse. Ich habe mich ziemlich tief in die klassischen Werke der deutschen Philosophie gelesen, mich ziemlich tief mit Kant und Hegel auseinandergesetzt. Sie waren immer meine Lieblingsphilosophen. Und auch ich habe, als ich in der Ukraine gedient habe, habe ich auch die russische Tradition entdeckt und die Orthodoxie. Ich habe auch die russische Sprache gelernt. Und ja, diese Einflüsse waren auch ziemlich prägend. Aber ich bin hauptsächlich zur Theologie gekommen, nicht durch Bücher, sondern durch meine Erfahrung, durch mein Leben, meine Erfahrung im Missionsfeld, vor allem in der Ukraine.
Okay, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ja. Ich wollte nochmal ein Stichwort angucken, das kam jetzt schon ein paar Mal, deine Kindheit in Northumberland. Und da hast du dein Elternhaus erwähnt und da gibt es eine Kommunität, die sehr prägend geworden ist, die Northumbria Community. Erzähl uns ein bisschen davon. Was ist das? Wie hat die dein Leben geprägt?
Ja, sehr gerne. Ich bin nicht nur in einer christlichen Familie aufgewachsen, sondern tatsächlich in einer christlichen Gemeinschaft aufgewachsen. Mein Vater, der Baptistenpastor war, hat eine Klostergemeinschaft gegründet. und das ist ein Teil der monastischen Bewegung in Großbritannien. Und in der Gemeinde, in der christlichen Gemeinschaft, im Kloster, werden viermal am Tag gebetet, und das bietet den Mitgliedern der Gemeinde die Gelegenheit an, ihren Tag nach diesem Gebetsrhythmus zu gestalten. Also wir versuchen, ja, wie schon gesagt, viermal am Tag zu beten. Und bei dem, zum Beispiel, es gibt ein Morgengebet, Mittaggebet, mhm. Abendgebet und ein Compline, das heißt auf Englisch Compline, das ist ein kleines Nachtgebet.
Komplett, ja.
Aber was ich gerade gesagt habe über Berufung, darum geht es in dieser christlichen Gemeinschaft. Wir sind berufen. Das hat uns die monastische Tradition gelehrt, dass das Wort monastisch auf Deutsch stammt aus dem Griechischen und heißt monos, was das Einzige heißt. Und nach der monastischen Tradition gibt es nur das Einzige, was im Leben zählt, und das ist die Suche nach Gott. Das ist die erste Berufung auf unser Leben. Wir sind beauftragt, Gott jeden Tag erneut zu suchen. Also das Morgengebet bei uns beginnt mit den Worten: Wer ist es, den ihr sucht? Und die Antwort darauf lautet: Wir suchen den Herrn, unseren Gott. Also ich finde das, ich empfinde das auch persönlich als einen guten Anfang für den Tag, mit diesem Gebet den Tag, den Morgen zu begrüßen. Das erinnert mich daran, wozu der Herr mich berufen hat, was ist mein Ziel im Leben, was kann ich erwarten in diesem Tag, und ich kann alles im Zusammenhang, ja, in diesem Zusammenhang betrachten. Gott hat mich berufen, ihn zu suchen. Mhm. Und es geht um die Suche nach Gott.
Also nicht, ich habe ihn schon gefunden und weiß Bescheid, sondern Richtig. Ich bin auf einer lebenslangen Suche.
Eben, ja.
Und du hast eben vom Kloster gesprochen. Wahrscheinlich müssten wir Kommunität sagen.
Kommunität.
Also ihr seid ja keine Ordensbrüder oder Schwestern mit einer Tracht, sondern alle arbeiten in säkularen Berufen oder auch als Pastor vielleicht, aber sind eine Kommunität, die ihr Leben und ihren Glauben teilen und so einer Regel folgen, einem gemeinsamen Gebetsrhythmus.
Ja, wir sind keine Mönche. Ich bin selbst kein Mönch. Aber es gibt ein kleines Team, das vor Ort ist. Aber die meisten Mitglieder sind verstreut, also überall. Und ja, das sind, wie du gesagt hast, Oliver, ja, ganz normale Menschen mit normalen Berufen. Aber was uns verbindet, ist diese Leidenschaft für Gott, für die Suche nach Gott. Was uns verbindet, ist natürlich der christliche Glaube, der Glaube an Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und es gibt auch eine Regel. Wir stellen uns die Frage, wie leben wir aufrichtig in der Tiefe? Wie gehen wir mit unserem Glauben um in einer tief säkularisierten Gesellschaft, in einer sogenannten postchristlichen Welt? Wir leben in einem Zeitalter, wo man Glück hat, einem Christen zu begegnen. Aber wir wollen Gott treu sein und wir wollen unsere Berufung treu sein, verfolgen. Und aus diesen Fragen ist eine Regel entstanden, eine monastische Regel. Und wir halten daran, das hilft uns, das gibt uns Halt, gibt uns eine Orientierung im Leben, auch in unserem alltäglichen Leben und in alltäglichen Tätigkeiten. Ja, wir leben nach dieser Regel und dieser monastischen Regel.
Regel, Lebensform, genau. Ja. Ihr habt auch eine schöne Internetpräsenz, da kann man vieles nachlesen. Das werden wir mal verlinken auf dem Podcast, wen das näher interessiert. Ich freue mich schon drauf, wenn du davon hier etwas einbringen wirst in unser Hochschulleben. Bin sehr gespannt darauf, weil das eine ganz bereichernde und interessante spirituelle Tradition ist. Es klang schon an, du hast aufgrund deines Lebensweges, ich schwenke jetzt mal ein bisschen, Verbindungen in die Ukraine. Du hast gesagt, deine Frau Vadui ist in der Ostukraine aufgewachsen und du warst da schon ein paar Mal, machst da einiges. Erzähl mal, was verbindet dich mit der Ukraine, abgesehen von deiner Frau?
Ja, das sage ich manchmal halb in Scherz. Ich habe mich, als ich zum ersten Mal in die Ukraine kam, verliebte ich mich nicht nur in das Land Ukraine, sondern in ein schönes Mädchen, das jetzt meine Frau ist. Wie gesagt, sie heißt Vadui, sie kommt aus der Ostukraine, aus dem Gebiet zwischen Donetsk und Dnipro. Und ja, gleich nach der Hochzeit 2012, ziemlich lange her, gleich nach der Hochzeit zogen wir zusammen in die Ukraine. Und wir haben in Donetsk gelebt. Das ist ganz weit am Osten, fast an der Grenze zu Russland. Und ich habe dort an der Theologischen Baptistischen Hochschule in Donetsk unterrichtet. Ich habe Missiologie und Theologie gelehrt. Und es war eine wunderschöne Zeit. Ich habe tolle Erinnerungen an diese Zeit. Frisch verheiratet, frisch verliebt und alles. Es war eine wunderbares Erlebnis. Aber es ist wirklich traurig, Oliver, davon zu erzählen, weil was danach passiert ist, war einfach unvorstellbar. Ich bin immer noch fassungslos. Also ich versuche zu erzählen. Ich habe in Donetsk 2012 bis 2013 gelebt und gearbeitet. Ich wurde 2013 nach London gerufen, wo ich gearbeitet habe. Aber kurz nach unserem Umzug nach London fand die erste russische Invasion gegen die Ukraine statt. Die russischen Soldaten haben nicht nur Donetsk, sondern auch den Campus der christlichen Universität, wo ich gearbeitet habe, besetzt. Also die Russen haben den Campus besetzt und alle Gebäude beschlagnahmt. Und die Russen haben diese baptistische Universität in eine Militärkaserne umgewandelt. Das macht mich immer noch fassungslos, dass sowas passieren konnte. Wir waren zum Glück oder Gott sei Dank nicht vor Ort zu der Zeit, aber natürlich hatten wir Freunde, sehr enge Freunde und ehemalige Kolleginnen. Und sie wurden mit Hinrichtungen bedroht und mussten den Campus verlassen. In wenigen Minuten. Also auf einmal hatten sie alles verloren. Wirklich alles. Job, Karriere, Wohnung, alles war weg. Ich war damals zu der Zeit in London mit meiner Frau und natürlich hatten wir große Sorgen um unsere Freunde, um unsere Familie. Ich und meine Frau haben so viele Tränen geweint. Und ich erinnere mich immer noch an eine Nacht, wo ich und meine Frau auf die Knie gefallen sind und wir haben zu Gott gebetet und Gott gefragt, Gott, was willst du von uns, was können wir tun, um auf diese Tragödie zu reagieren? Und daraus, aus diesem Gebet ist eine Vision entstanden, eine neue Wohltätigkeitsorganisation zu gründen, die wir Dnipro Hope Mission genannt haben. Also Dnipro, das ist der Ort und auch der Fluss, der durch die Ukraine fließt. Hope, natürlich, das geht um Hoffnung. Und ich verbinde immer Mission mit Hoffnung. Das sind Synonyme für mich, also Hoffnung und Mission. Bei der Mission geht es darum, den Menschen Hoffnung in Christus, in Jesus Christus zu bringen, zu vermitteln. Wir haben diese Organisation gegründet, meine Frau und ich. Und auf einmal merkten wir, dass Gott immer mehr und immer wieder neue Menschen zu uns geführt hat. Und die Organisation ist gewachsen. Und ja, wir unterstützen rund um 15 Ortsgemeinden in der Ukraine. Also wir sind immer noch relativ klein, aber wir pflegen den persönlichen Kontakt mit den Pastoren vor Ort in der Ukraine. Und das sind wirklich Helden, Helden des Glaubens, die dort ihren Dienst üben in der Ukraine. Ich habe den großen Respekt. Ich liebe das ukrainische Volk. Ich liebe unsere Freunde, unsere Missionspartner, die dort arbeiten. Ich reise in Verbindung mit dieser Wohltätigkeitsorganisation, reise ich immer noch ganz oft in die Ukraine. Ich unterrichte an verschiedenen theologischen Hochschulen und Seminaren in der Ukraine. Also ich bin immer noch ziemlich aktiv in der Ukraine und die Mission geht Stück für Stück voran.
Wow, beeindruckend. Also man merkt nochmal, dass das, was für uns in den letzten 13, 14 Monaten Nachrichten waren, für dich nochmal ganz eng mit deiner Lebensgeschichte verbunden ist. Und dann rückt das Ganze nah. Ich merke, ich kriege da schon beim Zuhören ein bisschen Gänsehaut.
Ja, es ist wirklich so.
Das wäre ein Riesenthema, was wir wahrscheinlich nochmal separat anschauen könnten.
Ja, vielleicht ist das ein Gespräch für einen anderen Tag, aber natürlich haben wir immer noch Familie, die in der Ostukraine leben. Und das ist für uns eine große Sorge. Jede Nacht, wir rufen an, ist alles in Ordnung, ist alles okay. Und wir hören im Hintergrund während des Gesprächs, wir hören, wie Bomben schlagen und Raketen aufgegriffen werden. Es ist wirklich ein Albtraum für unsere Familie in der Ukraine und auch für unsere Freunde.
Sag nochmal einen Satz zu dem Hilfswerk. Ihr unterstützt Gemeinden praktisch mit Hilfsgütern oder das ist der Fokus?
Ja, wir unterstützen sie in vielen Hinsichten. Also wir spenden ganz viel und wir unterstützen Projekte vor Ort. Wir bieten auch seelsorgerische Betreuung an für die Menschen, die durch ihre Kriegserlebnisse tief traumatisiert sind. Ja, wir besuchen auch, ich leite ab und zu Gruppen aus Europa in die Ukraine. Wir reisen in die Ukraine, um den Menschen dort Trost und Ermutigung zu spenden. Ja, einfach, es geht wirklich, was noch mehr als Finanzen zählt, ist die Solidarität. Mhm. Und die Sicherheit und der Trost für die Menschen vor Ort, für unsere ukrainischen Freunde, dass sie nicht alleine sind, dass wir ihnen beistehen. Und das bedeutet ihnen ganz viel, dass auch wir in Großbritannien, in Deutschland, wir sind nicht gleichgültig. Das geht uns wirklich am Herzen und wir wollen sie unterstützen und wir denken an sie, wir beten für sie jeden Tag. Ja, darum geht es.
Mhm. Toll, beeindruckend. Wir werden das auch mal verlinken, da gibt es ja auch eine Internetpräsenz und wer sich da weiter informieren möchte, kann das da gerne gut machen.
Ja.
Ja, ich merke, das ist ein Riesenthema. Ich schwenke jetzt trotzdem mal und wir gehen mal in das Hier und Jetzt und nehmen nochmal dich und die Hochschule in den Blick. Gut. Du bist Professor für Missiologie und interkulturelle Theologie. Und es klang vorhin schon immer wieder an, das Thema ist offensichtlich ganz früh bei dir angelegt, ne? Das spielt in der Spiritualität in Northumbria eine Rolle. Es hat dich offensichtlich gleich interessiert. Was hat dich, vielleicht sagst du nochmal, was hat dich zur Missiologie gebracht? Was ist da das Besondere für dich?
Ja, das ist eine sehr umfangreiche Frage, Oliver. Ja, was ich sagen kann, ist, dass mein Herz für die Mission brennt. Für mich ist die Missiologie viel, viel mehr als eine bloße akademische Angelegenheit. Obwohl ich Missionswissenschaftler bin, Missiologe bin. Mhm. Ja, die Missiologie ist nichts mehr als die akademische Behandlung der christlichen Mission. Und die Missiologie beschäftigt sich mit der Frage der Sendung der Kirche in die Welt und auch in die Gesellschaft. Und als Missiologe lege ich viel Wert auf die praktische Relevanz von Mission. Ich interessiere mich nicht nur für die Methoden und die Theorien, sondern ich will auch nicht nur den Studierenden Fachwissen vermitteln, sondern auch ja, ein bisschen Leben vermitteln, auch in meinem Unterricht. Und das ist ein wichtiges Anliegen bei mir. Und ja, was die Missiologie, was die Mission mir bedeutet, in theologischer Hinsicht weist das Wort Mission darauf hin, dass jeder von uns, jeder Christ, von Gott ausgesandt ist. Mhm. Gott sendet uns. Also das Wort Mission stammt aus dem Griechischen und bedeutet aus dem Lateinischen, Entschuldigung. Es stammt aus dem Lateinischen und bedeutet einfach senden, wie man einen Brief sendet oder schickt. Und ja, in theologischer Hinsicht weist das Wort darauf hin, dass Gott uns als seine Gemeinde in die Welt, in die Gesellschaft hinschickt, um das Reich Gottes zur sichtbaren Realität auf der auf Erden zu machen. Und darum geht es bei der, bei der Mission. Also das ist das Ziel. Wir streben uns an, das Reich Gottes auf Erden zu verwirklichen.
Zu einer erfahrbaren Größe
erfahrbar
zu lassen. Ja,
ja, genau. Ja.
Was wird denn dein Fokus sein jetzt im ersten Semester? Du unterrichtest ja jetzt auf Deutsch und hast da ganz spannende Sachen im Programm. Was wirst du machen?
Ja.
Womit beschäftigst du dich und die Studenten?
Ja, ich habe in diesem Semester drei Lehrveranstaltungen und ich freue mich sehr darauf. Ich bin gespannt darauf, wie meine Lehrveranstaltungen bei den Studierenden ankommen. Aber wie gesagt, ich will den Studierenden nicht nur Fachwissen vermitteln. Es geht vielmehr, ihre Leidenschaft zu entfacheln, ihre Leidenschaft für die Mission, für die Missio Dei, die Mission Gottes in der Welt. Ich habe mich als Missiologe ziemlich tief mit dem Postchristentum auseinandergesetzt. Also was mich interessiert, ist die Frage, wie wir als Christen mit der säkularisierten Gesellschaft umgehen. Und ja, ich will die Studierenden dazu ermutigen, ihre missionale Berufung zu entdecken, auch in dieser Zeit. Das ist eine großartige Zeit. Wir leben in stürmischen Zeiten. Das ist eine Zeit des Umbruchs in der Gesellschaft, in der Politik, in der Kirche. Die Gesellschaft stellt uns ganz viele brennende Fragen vor, Herausforderungen. Und wir müssen fähig sein, auf diese Fragen sinnvolle Antworten zu geben. Also ja, wie gesagt, ich will die Studierenden dazu ermutigen. Das Wort Mission verbinde ich immer mit Hoffnung. Also es gibt auch Hoffnung und vielleicht sogar Hoffnung in diesen aussichtlosen Zeiten. Und die Frage ist, wie finden wir als Gemeinde Jesu Christi, wie finden wir einen Ausweg aus der Ausweglosigkeit unserer Zeit? Und da könnte ich vielleicht ein paar Lektüre aus meiner Erfahrung in der Ukraine mitbringen. Mhm. Es ist erstaunlich zu beobachten, was gerade in der Ukraine passiert, aus missionarischer Perspektive. Ich habe vor ein paar Wochen ein sehr interessantes Gespräch mit einem guten Freund aus der Ukraine geführt. Er ist einer der Leiter des ukrainischen Baptistenbundes. Und er hat mir gesagt, dass auch in diesen schwierigen Zeiten eines barbarischen Krieges in der Ukraine, auch in diesen Zeiten sind tausende Menschen zum Glauben, zum errettenden Glauben an Jesus Christus gekommen. Und ja, mein Freund hat mir gesagt, dass lediglich in den letzten drei Monaten allein in baptistischen Gemeinden in der Ukraine sind über 7000 Menschen getauft worden. 7000 Menschen. Und das ist zehnfach mehr als der vor dem Krieg übliche Zahl von Taufen. Also ja, ich glaube, wir könnten so viel von unseren ukrainischen Freunden lernen. Und ich freue mich, ich bin sehr gespannt. Ich habe viele Erfahrungen in der Ukraine. Ich reise immer noch ab und zu in die Ukraine. Ich habe so viel gelernt und ja, ich bin gespannt zu erfahren, was ich oder wie ich meine Erfahrung in der Ukraine in meine Lehrveranstaltungen in Elstal einfließen lassen.
Total spannend, denn da kommen ganz unterschiedliche Stränge dann zusammen und aus denen du dann Antworten geben kannst für Fragen, die einfach auf der Hand liegen. Du bist hier in einem hochsäkularisierten Umfeld gelandet. Wir haben knapp 20% Kirchenzugehörigkeit in Brandenburg. Ja, genau. Das heißt, die überwiegende Mehrheit ist, was auch immer, konfessionslos heißt es manchmal. Und wie wir in unserem Land mit der Säkularisierung umgehen und wie wir darauf missionarisch reagieren können, ist eine bedrängende Frage. Ja, insofern bin ich selber total gespannt, welche Impulse du da einbringen wirst und wie wir hier an der Hochschule das Themenfeld bespielen werden, du vor allem.
Ja, auf jeden Fall.
Theologie ist für uns, die wir das beruflich machen, total toll. Das finden komischerweise nicht alle so. Warum, was ist für dich aus deiner Sicht für junge Leute, sollte oder könnte ein besonderer Anreiz sein, warum lohnt es sich, Theologie zu studieren? Hast du dazu noch einen Gedanken?
Ja, es ist eine gute Frage, Oliver. Wenn ich diese Frage persönlich, aus persönlicher Perspektive antworten darf, würde ich sagen, für mich war die Entscheidung, ein Theologiestudium zu unternehmen, der Anfang eines lebenslangen Abenteuers, wirklich. Ein Abenteuer des Glaubens. Ich habe immer gedacht, in meiner Kindheit, wie schon gesagt, ich habe gedacht, ich kenne die Bibel ziemlich gut. Ja, ich kann mich mit verschiedenen theologischen Themen auseinandersetzen. Aber erst als ich angefangen habe zu studieren, musste ich feststellen, wie oberflächlich und ja, inhaltslos meine Vorstellungen von Gott und auch meine Bibelkenntnisse waren. Und durch mein Theologiestudium habe ich nicht nur mein Fachwissen erweitert, sondern auch ja, meine Denkweise, meinen Charakter vertieft und erweitert. Und mein Charakter ist dadurch gewachsen. Und ich habe durch mein Theologiestudium gelernt, dass die Theologie nichts mehr als Liebe zu Gott ist. Das klingt ziemlich einfach, aber so ist es. Ich habe durch mein Theologiestudium gelernt, was es wirklich heißt, Gott mit all meiner Seele, mit ganzem Herzen, auch mit meinem Verstand, Gott nicht nur zu verstehen, sondern auch wirklich Gott zu lieben. Und darum geht es bei der Theologie, was auch immer sonst noch Theologie sein mag, komme ich immer zurück zu dieser Grundthese. Bei der Theologie, bei dem Theologiestudium, lernst du Gott neu zu lieben, jeden Tag Gott zutiefst zu lieben. Und je mehr ich mein Fachwissen über Theologie erweitert habe und vertieft habe, desto mehr habe ich Gott geliebt. Und ja, das ist meine persönliche Erfahrung. Aber genau darin sehe ich meine Berufung, unsere Berufung, die Berufung meiner Studierenden hier in Elstal, Gott zu lieben, so einfach das klingen mag. Und das werde ich immer versuchen. Ich werde mich immer darum bemühen, den Studierenden zu helfen, Gott noch mehr zu lieben. Und das heißt auch, die Bibel mit ganz neuen Augen zu lesen, in der Tiefe zu verstehen. Ich liebe die Bibel. Ich habe die Bibel immer geliebt. Gottes Wort, die Heilige Schrift habe ich immer, geliebt. Aber erst nach dem Theologiestudium konnte ich wirklich verstehen, worum es geht. Ich habe die Werkzeuge bekommen, mit denen ich die Bibel wirklich richtig auslegen konnte. Und das hat mir so viele Freude gemacht. Ja. Ich meine Freude wirklich in diesem Sinne. Ja. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, Theologie zu studieren und auch die Missiologie, wirklich zu wissen, worum es geht in deinem Leben. Was sind deine Ziele im Leben? Was sind deine Bedürfnisse? Was sind die Bedürfnisse deines Nächsten? Was sind die Bedürfnisse dieser Gesellschaft? Und wie könnten wir die Menschen in dieser säkularisierten Gesellschaft mit dem Evangelium erreichen? Das sind für mich Fragen, die ich als sehr lebensspendend empfinde.
Danke für dieses leidenschaftliche Plädoyer. Wer Interesse hat, sich auf dieses Abenteuer und diese Lebensreise zu begeben und genauer wissen will, wie wir das in Elztal so machen und was wir anbieten, der findet mehr Informationen zum Beispiel auf unserer Internetseite www.th-elztal.de oder auch auf unserem Instagram-Account th-elztal.de oder th-elztal und kann da kennenlernen und ein bisschen mehr erfahren, was hier so alles lebt und an Angeboten und Lehre und Leben in Elztal da ist. Joshua, ich bin ganz gespannt, wie das hier so weitergeht und freue mich total drauf,
ich auch.
Mit dir unterwegs zu sein, von dir zu lernen, miteinander im Gespräch zu sein und das auch so im Verbund mit den Studierenden der Hochschule. Ich glaube, wir haben eine ganz spannende und gute Zeit vor uns. Ich wünsche dir persönlich, dass du hier richtig gut ankommst und bist du ja auch schon, aber noch tiefer und ganz dann und das erste Semester auch ganz toll wird für dich und bereichernd.
Danke dir, Oliver. Vielen herzlichen Dank. Danke für das Gespräch.
Danke dir.